Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Hallo und guten Abend. Unser Thema in der kommenden Stunde: der Mangel an Fachkräften. Wenn es so ist, dass in wenigen Jahren möglicherweise bis zu 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen könnten, dann muss man sich zwingend mit der Frage auseinandersetzen, warum es mangelt. Und man muss sich genauso zwingend natürlich fragen, wie man den Mangel beheben kann. Schon jetzt gibt jedes zweite Unternehmen an, dass es ein Geschäftsrisiko ist, dass es nicht das Personal bekommt, was es braucht. Darüber diskutieren der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber, der Fachmann für berufliche Bildung Volker Born und die Expertin für Pflegeberufe Christel Bienstein. Ihnen auch erstmal einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Guten Tag.
Christel Bienstein ist Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Wie groß das Defizit von Mitarbeiterinnen in den Pflegeberufen ist, das wissen wir spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings hat das Problem schon vorher bestanden. War die Corona-Pandemie so eine Art Brennglas für das Problem?
Ja, das kann man wohl sagen, weil dort sehr viele Patienten, die unerwartet waren, eingeliefert werden mussten in Krankenhäuser oder vor allen Dingen auch in den Pflegeeinrichtungen erkrankten.
Es war ja so, dass mit der Aufmerksamkeit für Pflegeberufe zunächst mal die Bewerbungen in dem Bereich durchaus hochgegangen sind. Aber das hat wieder abgenommen?
Also wir haben zwar Bewerbungen in dem Bereich, aber es steigen eben auch sehr viele aus. Und vor allen Dingen brechen leider bis zu 30% diejenigen, die die Ausbildung begonnen haben, die Ausbildung zur Pflegefachperson ab.
Professor Enzo Weber ist Forschungsleiter Prognosen und Strukturanalysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, am IAB. Deutschland ächzt aktuell nicht wie in den 90er Jahren beispielsweise unter Arbeitslosigkeit, sondern unter Arbeiterlosigkeit bzw. Personal- und Fachkräftemangel. Betrifft das alle Berufssparten?
Wir haben mittlerweile schon die Situation, dass es durch die Bank wirklich knapper geworden ist und das auch nicht erst seit Corona, sondern schon seit einiger Zeit. Mit Sicherheit die Pflege, da war es die Erziehung, da war es die IT, da war es auch das Handwerk. Und jetzt nach Corona sind noch die kontaktintensiven Dienstleistungsbranchen dazugekommen. Die Bilder von den Flughäfen kennen wir, Gastronomie, Veranstaltungen und so weiter. Also durch die Bank knapper, liegt aber auch am Erfolg, den wir über die letzten 15 Jahre hatten. Also die Arbeitsmarktlage ist heute einfach viel besser als zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit in den 2000ern.
Volker Born ist Leiter der Abteilung berufliche Bildung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Also wer in jüngster Zeit mal einen Handwerker gebraucht hätte, der hätte wirklich aus erster Hand erfahren können, was Mangel in dem Bereich bedeutet. Jetzt sagt man ja immer so schön, Handwerk hat goldenen Boden. Das merken nicht genug Schulabgänger?
Wir müssen Jugendliche viel stärker noch für Handwerksberufe gewinnen. Wir haben über 30.000 Ausbildungsplätze, die wir aktuell noch für das beginnende Ausbildungsjahr besetzen wollen. Deswegen engagieren wir uns an dieser Stelle sehr stark.
Lohnt sich denn Handwerk nicht tatsächlich und haben es viele nur noch nicht begriffen? Also wenn man dann den berühmten Elektriker oder Handwerker bezahlen muss als Privatperson, dann kriegt man mittlerweile relativ hohe Rechnungen. Also da wird ja eigentlich momentan mehr Geld bezahlt denn je, aber das ist nur etwas, wovon Selbstständige profitieren können?
Also ich glaube, dass die gestiegenen Preise unter anderem in der Logistik, also auch in der Materialversorgung nicht eins zu eins durch die Handwerksbetriebe weitergegeben werden. Natürlich steigen auch die Preise. Das bedeutet aber nicht, dass dadurch alle Kosten auch eins zu eins abgedeckt werden können. Es lohnt sich insbesondere, wenn wir mal vergleichen mit akademischen Abschlüssen, dann haben wir, wenn wir uns das Lebensarbeitseinkommen, das hat das IAB vor vielen Jahren auch mal berechnet, anschauen, dann haben wir ein Lebensarbeitseinkommen von einem Meisterabsolventen, Meisterabsolventin auf gleicher Höhe ist mit den von Fachhochschulabsolventen.
Also wir haben jetzt so am Anfang mal eine Art Bestandsaufnahme gemacht, die ist nicht so furchtbar rosig und deshalb gleich die nächste Frage. Ist es so, dass der Fachkräftemangel beginnt, wirklich die wirtschaftliche Stärke Deutschlands zu gefährden?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wir haben gravierende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt natürlich auch, wir sind heute ein großes, großes Stück näher an der Vollbeschäftigung, als wir es noch vor 15 Jahren waren. Und das bedeutet natürlich auch Wohlstand. Wir haben eine wirklich gute Beschäftigungslage. Die Arbeitslosigkeit ist stark gesunken. Die Beschäftigung über die letzten 10 Jahre enorm gestiegen. Dennoch müssen wir sehen, es gibt bestimmte kritische Bereiche. Pflege gehört dazu, mit Sicherheit aufgrund der Alterung. Handwerk gehört mit Sicherheit dazu, nicht zuletzt aufgrund der Energiewende, wo wir nach unseren Schätzungen nochmal so rund 400.000 Menschen zusätzlich brauchen werden, um sie überhaupt umsetzen zu können. Und wenn wir in diesen kritischen Bereichen nicht besetzen können, dann kriegen wir gesellschaftliche Probleme. Und wir haben die demografische Alterung. Also die Babyboomer gehen in Rente. Sie haben eben schon die Zahl von 5 Millionen genannt. Also wenn wir keine Zuwanderung haben, verlieren wir im deutschen Arbeitsmarkt 5 Millionen Personen. Und das wäre eine Schrumpfung, die ist so gravierend, dass es sehr wohl dann gravierende, auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft hätte. Und auch in der Rente würden wir dann Probleme bekommen.
Naja, zumal, wenn man weiß, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will. Sie nannten ja eben, Herr Weber, das Stichwort Klimawende, Energiewende schon. Da brauchen wir Wärmedämmung, Wärmepumpen, Solardächer, Ladesäulen, Windanlagen. Die müssen gebaut werden, die müssen betrieben werden. Und da kann es doch sein, dass der Mangel an Fachpersonal diese Entwicklung ausbremst.
Ja, ich würde gerne an Herrn Weber anknüpfen, der bei der Energiewende auch das Handwerk genannt hat. Sie hatten eben Stichworte wie Wärmepumpen angesprochen, aber auch die Verkehrswende, die Installierung von Infrastruktur für Elektroautos, Photovoltaikanlagen. Dazu braucht es gut ausgebildete, qualifizierte Handwerker und Handwerkerinnen. Wir haben jetzt schon in der Bauelektrik 15.000 unbesetzte Stellen, im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich 13.000 unbesetzte Stellen und im Kfz-Bereich 7.000 unbesetzte Stellen. Das hemmt die Umsetzung und deswegen gilt es jetzt sehr schnell Maßnahmen gemeinsam mit der Bundesregierung zu vereinbaren, wie wir diesem Fachkräftemangel begegnen können.
Und da sind wir eigentlich schon mittendrin am entscheidenden Punkt dieser Diskussion. Wie kann man dem begegnen? Das Verrückte ist ja, dass so viel Menschen in Deutschland arbeiten wie noch nie zuvor. Nochmal deutlich mehr als vor der Pandemie. Trotzdem gibt es 1,7 Millionen nicht besetzter Stellen. Was lässt sich dagegen tun? Beispielsweise in der Pflege, Frau Bienstein.
Also ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir natürlich nicht mehr so geburtenstarke Jahrgänge haben. Wir werden bis 2035 werden wir sehr viele Pflegende verlieren, weil die in Ruhestand gehen. Das sind diese Babyboomer-Jahre. Und die werden wir nicht auffangen können mit der Anzahl der jungen Menschen, die im Grunde zur Verfügung stehen können. Und die können ja nicht alle in die Pflege gehen, sondern ich denke, Herr Born und Herr Weber werden sicherlich auch Wert darauf legen, dass andere Berufe gut ausgestattet sind. Darüber hinaus kommt es, dass natürlich nicht jeder, der einen Pflegefachberuf ergreifen möchte, das heißt also eine dreijährige Ausbildung oder sogar ein Studium, dass sie dazu geeignet sind. Und darum haben wir teilweise auch diese hohen Abbruchquoten. Jetzt wünschen sich die Träger der Einrichtungen natürlich sehr, dass möglichst jeder genommen wird, der sich für den Beruf interessiert. Aber man merkt dann in der Ausbildung, dass viele dann doch sagen, das ist mir zu anstrengend. Die Theorie ist so anspruchsvoll. Die Praxis ist natürlich auch sehr beeinträchtigt durch den Personalmangel, den wir haben. Und das heißt, es ist im Augenblick sehr schwierig, Menschen für diesen Beruf zu begeistern, dass sie auch langfristig dort verbleiben.
Wir kommen auf den Aspekt Bildung und Ausbildung zurück. Nochmal einen kurzen Moment verweilen bei der Frage, wie kann man Ausbildungsberufe im Allgemeinen attraktiver machen? Und da ist natürlich ein Stichwort immer und immer wieder die Bezahlung. Und man könnte natürlich sagen, wenn wir den Markt hernehmen und es nach Angebot und Nachfrage geht und das Angebot an Arbeitskräften und Fachkräften vor allen Dingen im Moment knapp ist, dann muss man eben die Preise erhöhen. Dann kriegt man auch wieder Menschen, die bereit sind, dafür zu arbeiten.
Also ich glaube, die Ausbildung, auch im Studium, kann man nicht nur unter Marktaspekten sehen. Natürlich kann man über die Ausbildungsvergütung auch einiges noch machen und herbeisteuern. Will nur sagen, dass die höchste Ausbildungsvergütung deutschlandweit für Maurer gezahlt wird. Die liegt bei fast 2000 Euro. Trotzdem haben wir einen großen Teil innerhalb der beruflichen Ausbildung von Jugendlichen, die sich für kaufmännische Ausbildungsberufe entscheiden, obwohl sie dort definitiv weniger verdienen. Also ist es nicht nur dieser Marktaspekt, sondern es ist auch ein Transparenzaspekt darüber. Und jetzt will ich mit der akademischen Bildung mal vergleichen. Wir haben in den letzten Jahren, die Zahlen haben sich jetzt gerade in den letzten 2 Jahren auch Corona-bedingt etwas relativiert, einen starken Zugang zu den Universitäten und zu den Fachhochschulen gehabt. Dort verdienen Sie während der Ausbildung nichts. In der Regel müssen Sie investieren, wenn ich mal vom BAföG abstrahiere, aber das ist ja in den letzten Jahren stark zurückgefahren. Trotzdem haben wir im Vergleich zur Ausbildung, wo man etwas verdient, nämlich die Ausbildungsvergütung, einen starken Rückgang gehabt. Das heißt also, der Marktaspekt allein regelt das an dieser Stelle nicht. Wir müssen dafür mehr Transparenz sorgen.
Und Herr Weber, dann greifen vielleicht andere Bedingungen, die verbessert werden müssen, damit Ausbildungsberufe wieder attraktiver werden, beispielsweise mehr Teilzeitmöglichkeiten, mehr Aufstiegschancen vor allen Dingen, auch wenn es den Menschen tatsächlich nicht nur ums Geld geht oder auch, wenn es dann um die Pflege geht, die Personaldichte erhöhen, sodass die Arbeitsbedingungen erträglicher oder gar attraktiver wieder werden können.
Also es ist in der Tat so, bei der Ausbildung und inklusive Studium und allem, da spielt sicherlich das Geld, was man während der Ausbildung zur Verfügung hat, auch eine Rolle. Aber man macht eine Ausbildung jetzt nicht für die Ausbildungsvergütung oder fürs BAföG, sondern für das, was man dann damit anstellen möchte. Und dementsprechend kommt es dann auf die Perspektiven in diesen Berufen an. Und wir müssen uns wirklich anschauen, wie wir die Attraktivität der beruflichen Ausbildung erhöhen können. Ich muss dabei aber sagen, knapp ist es an allen Ecken und Enden. Also wir brauchen auch die Akademiker und nach allen unseren Projektionen und auch den Simulationen, was durch Digitalisierung noch alles passieren wird und Ähnliches, werden wir auch in Zukunft viele Akademiker brauchen. Und die Arbeitsmarktergebnisse von Akademikern im Schnitt sind keineswegs schlecht. Also ich möchte nicht einer These das Wort reden, dass wir eine Akademisierung haben, die längst übertrieben ist und nur noch Unsinn produziert hat. Das ist nicht der Fall. Aber wir müssen trotzdem sehen, die berufliche Ausbildung, die ja das Rückgrat ist wirklich des deutschen Bildungssystems und auch unsere Spezialität und große Stärken hat, die ist immer mehr ausgetrocknet. Das heißt, wir müssen zusehen, wie wir sie attraktiver kriegen für diejenigen, die auch an eine akademische Ausbildung denken, die aber für sie nicht in jedem Fall immer das Richtige sein muss. Also wir brauchen zum Beispiel sehr gute Transparenz, das hat Herr Born genannt. Wir brauchen eine sehr gute Berufsberatung, um in den einzelnen Fällen entscheiden zu können, für wen ist der eine Weg das Richtige, für wen ist der andere Weg das Richtige. Wir brauchen klare Aufstiegsmöglichkeiten, den zum Meister gibt es. Ich würde aber vielleicht auch anraten, schon in der normalen Ausbildung die Option zu haben, bestimmte Zusatzmodule vielleicht draufzusatteln, mit bestimmten Kompetenzen, die in Richtung Digitalisierung und Ähnlichem gehen, damit man auch ganz deutlich machen kann, das ist ein Weg, der für die neue Art des Arbeitens in der Zukunft auch wirklich fit macht. Und wir müssen genauso auf die Schwächeren schauen. Also wir haben ja immer noch auch viele Jugendliche, die keine Ausbildung schaffen. Da müssen wir genau in die andere Richtung gehen. Versuchen, direkte, niederschwellige Angebote zu machen, um die jungen Leute erstmal reinzubringen, dass man nicht gleich alles auf einmal schaffen muss. Und dann durchaus auch zu schauen, ob mit einem modularen Aufbau, Schritt für Schritt, am Ende vielleicht doch die ganze Ausbildung geschafft werden kann. Also in beide Richtungen müssen wir denken, dass wir da wirklich die Potenziale ausschöpfen, denn von denen werden wir in der Zukunft leider deutlich weniger haben als heute.
Bevor wir auf einige von den Aspekten noch mal vertieft eingehen, möchte ich bei den Arbeitsbedingungen bleiben. Und Frau Bienstein als Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe kann wahrscheinlich ein Lied davon singen, dass es den Menschen nicht nur um Bezahlung geht, sondern auch um Arbeitsbedingungen, die es ihnen möglich macht, ein Leben neben der Arbeit zu haben. Und so wird ja im Moment auch in Nordrhein-Westfalen an diversen Unikliniken nicht unbedingt dafür gestreikt, mehr Geld zu bekommen, sondern es geht um Entlastungstarifverträge. Also die Attraktivität hat auch schon was damit zu tun, wie viele Kolleginnen und Kollegen man hat oder eben nicht hat.
Ja, das ist der Fall. Und zwar hat sich über mehr als 2 Jahrzehnte hat sich dieser Personalmangel deutlich aufgebaut. Es wurden ja sogar Stellen abgebaut, weil die Fallpauschalen eingeführt wurden und auch die Investitionskostenübernahme von den Ländern nicht in dem Maße erfolgte in den Krankenhäusern, wie sie eigentlich hätte erfolgen müssen. Und dann hat man Pflegepersonal abgebaut. Wir haben die Situation, dass zurzeit eine Pflegefachperson in der Nacht 28 Patienten betreut, vielleicht mit einem Springer in der Nähe, der für mehrere Stationen mit aushelfen soll. Und wir haben die Situation in unseren alten Einrichtungen, dass eine Altenpflegefachperson 52 Bewohner in der Nacht alleine versorgt. Und wir arbeiten im Grunde im 24-Stunden-Dienst. Sie arbeiten am Wochenende. Das ist nicht nur Corona-bedingt, das ist jetzt natürlich stärker geworden, weil auch viele Kollegen an Corona erkrankt sind. Aber es hat immer schon Personalmangel gegeben. Und die Patienten, die wir heute versorgen in den Krankenhäusern, die sind sehr, sehr krank. Also wenn man nicht unbedingt im Krankenhaus sein muss, dann wird die ambulante Versorgung vorgezogen. Und das sehen wir ja auch in den Krankenhäusern. Die ambulante Versorgung hat dort deutlich zugenommen. Und die stationäre hat auch ein Stück zugenommen, aber nicht in dem Maße, sondern das wurde viel durch die ambulante Versorgung aufgefangen. Aber wir haben sehr kranke Menschen dort und die brauchen viel Unterstützung. Und wenn sie morgens in einer Frühschicht nur mit 2 Pflegefachpersonen sind und haben dann vielleicht 2 Assistentinnen dabei und müssen aber 28 Patienten versorgen, dann ist das zu wenig.
Mehr Personal würde auch bedeuten, mehr Kosten für die Versicherung und damit für die Versicherten, für die Gesellschaft. Wir wissen ja um das, was Frau Bietschein gerade beschrieben hat, schon länger Bescheid. Wir wissen, es fehlt Personal. Wir müssen den Beruf attraktiver machen. Und ihn attraktiver machen bedeutet eben, dass die Arbeitslast besser verteilt werden muss und nicht so viel, wie eben nochmal beschrieben, auf einer Schulter hängen bleibt. Warum tut sich in dem Bereich nichts?
Also ich glaube, es ist noch nicht genügend in der Bevölkerung angekommen. Wir merken es bei denjenigen, die jetzt zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst für die Mutter oder für den Vater suchen und dass teilweise Pflegedienste keinen neuen Patienten mehr aufnehmen können. Oder dass sie zum Beispiel die Aufnahmedauer in einen alten Einrichtungen plötzlich sich so verschoben hat, dass sie sehr lange darauf warten müssen, bis da ein Platz frei wird. Auch in der Kurzzeitpflege ist das der Fall, dass auch da sehr lang im Vorfeld geplant werden muss. Also wenn ich sage, ich hätte gerne im September einen Kurzzeitpflegeplatz für meine Mutter, dann werden die Kollegen sie fragen, in welchem Jahr denn? Und das bedeutet, dass natürlich auch die Bevölkerung zunehmend merkt, dass es problematisch wird. Und das merken unsere Patienten in den Krankenhäusern auch, die sagen, ich habe lange gewartet, bis jemand kam, obwohl ich Schmerzen hatte. Oder ich habe lange auf der Toilette gesessen und keiner kam und hat mir geholfen. Oder die Infusion war schon längst durchgelaufen und es hätte eine neue angehängt werden müssen. Und das hat einfach damit zu tun, dass es wirklich zu wenig Kollegen sind. Und ich verstehe die Kollegen in den Unikliniken, die wirklich primär um eine bessere personelle Ausstattung kämpfen. Und wenn wir genau hingucken, müssen wir an unser Gesundheitssystem heran. Also wir haben natürlich unheimlich viele Betten in Deutschland, Krankenhausbetten. Das ist im Vergleich wesentlich zu hoch, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und man müsste viel mehr noch Primärversorgungszentren haben, wo im Grunde Patienten ganz schnell gut eingeschätzt werden können, wo sie auch mal eine Nacht bleiben können. Aber wir müssten die Kollegen dann besser verteilen in ganz Deutschland.
Herr Born, Leiter der Abteilung Berufliche Bildung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Wir haben eben schon gehört, wir haben im Grunde nicht zu viele Studierende, sind zwar fast 45% eines Jahrgangs mittlerweile, die an die Unis gehen. Müssen wir vielleicht etwas an der Bewertung von akademischer Bildung und Ausbildungsberufen verändern? Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks hat gestern gefordert, in der Bildung müsste es eine Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung geben.
Ich schließe mich da Herrn Weber an, dass wir akademische und berufliche Bildung nicht miteinander ausspielen dürfen in der öffentlichen Diskussion, sondern dass wir jeden Bildungsstrang für sich alleine in seiner Wertigkeit auch hervorheben. Und wie Herr Weber das auch ausführte, haben wir für den Bildungsbereich der beruflichen Bildung in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus eine mangelnde Bewertung feststellen können. Da müssen wir heraus. Und das hat auch mein Präsident gestern auf der Vollversammlung des Zentralverbandes Deutschen Handwerks gefordert.
Könnte es helfen, Herr Weber, wenn man es ähnlich machen würde, wie es, glaube ich, Österreich und die Schweiz tun, nämlich, dass die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung festgeschrieben wird, gesetzlich verankert wird?
Also Sie können die Gleichwertigkeit gesetzlich verankern. Das hat an ein oder zwei Stellen dann auch Auswirkungen. Aber am Ende wollen Sie ja Wirkungen auf die Entscheidungen von Menschen ausüben. Und junge Leute schauen nicht in ein Gesetz rein, ob da irgendwo eine Gleichwertigkeit steht oder nicht. Sie können das als Signal nehmen. An einigen Stellen kann das auch durchaus ein bisschen was verschieben. Aber an sich müssen Sie in der realen Welt und nicht im Gesetz an der Attraktivität der Ausbildung arbeiten. Deswegen, ja, man kann auch eine Debatte darüber führen, ob man es ins Gesetz schreiben soll. Aber ich glaube, die entscheidende Debatte, die läuft wirklich woanders.
Wäre eine vielleicht ähnlich entscheidende Debatte dann zu sagen, Berufsorientierung, gerade auch in Gymnasien, müsste verpflichtend stattfinden und vielleicht sogar so, wie es an einigen Schulen jetzt in Nordrhein-Westfalen gemacht wird, dass das ganze letzte Schuljahr begleitet wird durch intensives Talentscouting.
Also Berufsorientierung ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, denn mit Debatten, es sollen mehr Leute in die eine Richtung oder es sollen mehr Leute in die andere Richtung gehen, da kommen wir ja nicht weiter, sondern Entscheidungen werden im Einzelfall gefällt und deswegen muss man auch im Einzelfall entsprechend auf die jungen Leute eingehen und das heißt, man muss in die Berufsorientierung investieren, einmal um die Möglichkeiten deutlich zu machen, die verschiedene Wege bieten würden, aber auch um dann wirklich herauszufinden bei diesem steigenden Anteil von Menschen, die in die akademische Richtung gehen, ist das wirklich der richtige Weg? Bei vielen wird es das sein und es soll auch so sein, aber es wird nicht in allen Fällen der richtige Weg sein. Da müssen wir genau hinschauen und dann in dem Moment, wo man sieht, da geht auch was anderes, dann auch wirklich deutlich machen, welche Möglichkeiten gibt es in der Ausbildung, welche Möglichkeiten der Weiterentwicklung gibt es auch in der Ausbildung. Und dann brauchen wir natürlich aber auch eine Ausbildung an der Hand, die das dann auch hält, was man da versprechen kann. Also wir müssen sicherlich an den Kompetenzsets arbeiten, die da vermittelt werden. Wir haben einen starken strukturellen Wandel, Digitalisierung, Energiewende und Ähnliches spielt in vielen Berufen, die man da später ergreifen kann, eine ganz wesentliche Rolle. Das heißt, was man lernt, das muss wirklich up-to-date sein. Wie man das lernt, das muss es sein, auch Stichwort Berufsschulen. Und man kann ja auch Werbung machen mit diesen Punkten. Also arbeiten für die Energiewende, arbeiten für unsere Gesellschaft in der Pflege und Ähnliches, da hat man doch auch einen Pfund in der Hand, mit dem man dann auch wuchern kann.
Wichtig ist, mit welchem Beruf kann ich welche Karrierewege als auch welche spannenden Tätigkeiten und Herausforderungen absolvieren. Aber ich glaube, es ist doch ein wenig kurz gesprungen, das nur darauf zu verlagern, wir müssen Werbung machen. Wir wollen mit dem Vorschlag ein entsprechendes Gesetz oder eine gesetzliche Verankerung für die Gleichwertigkeit natürlich nicht die Eltern adressieren in erster Hinsicht, sondern die Politiker und Politikerinnen. Und wenn ich mir die Schulpolitik der letzten 20, 30 Jahre mal anschaue, dann haben wir eine Schulpolitik, die massiv darauf ausgerichtet war, das dreigliedrige Schulsystem schlecht zu reden. Und wir haben Abiturientenquoten in Hamburg, die liegen bei 66%. Das heißt also, wir müssen uns alle mittlerweile auf das Abitur einstellen, was eigentlich die althergebrachte Volksschule ist. Und das können wir nicht mehr kritisieren, das müssen wir akzeptieren, aber wir müssen doch auch Politiker und Politikerinnen in ihrem Handeln dabei ein Stück weit darauf ausrichten, dass sie berufliche Bildung mit berücksichtigen müssen. Und das muss ich leider sagen, das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht erlebt. Berufliche Bildung ist im Vergleich zur akademischen Bildung immer nachrangig behandelt worden auf der politischen Ebene und das muss sich dringend ändern.
Ich glaube, etwas, was wir noch mehr in den Blick nehmen müssen, ist im Grunde einmal, was die Medien darüber berichten. Also ich kann sehr positiv darüber berichten, dass wir in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie ja fast jeden Abend in der Tagesschau und in ganz vielen anderen Programmen immer Intensivpflegende gesehen haben. Also wir sahen, wie die flitzten über die Stationen und schlossen alle Perfusoren und Infusionen an und so weiter. Und in dem Moment haben wir eine deutliche Zunahme jetzt von jungen Männern, die in die Pflege gehen. Wir hatten immer bisher nur 15%. Zurzeit bewerben sich 25% und befinden sich auch in Ausbildung. Das heißt also, wenn sichtbar wird, was ein Beruf tut, was er macht, ist das sehr wichtig. Und vor allen Dingen, wenn junge Menschen positiv über diesen Beruf berichten. Also wir haben zunehmend Influencer, sehr junge Influencer, die auch über die positiven Seiten des Berufes berichten. Ich meine, ist Pflege auch wirklich total breit. Sie können in der Flüchtlingshilfe arbeiten, sie können natürlich auch auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten, sie können alles Mögliche machen. Und das muss aber natürlich auch deutlich transportiert werden, dass der Beruf also sehr attraktiv ist, weil eben die Durchlässigkeit gegeben ist. Also Sie können mit Krankenpflegehilfe anfangen, Sie können in die Pflegefachausbildung gehen, Sie können Bachelor machen, Sie können Master machen, Sie können promovieren. Ich glaube, das muss man jungen Menschen zeigen, dass es sich lohnt, in eine berufliche Ausbildung einzusteigen und damit sich überhaupt nicht die Option zu vergeben, vielleicht auch nachher noch studieren zu können.
Deutschlandfunk Kultur, wir diskutieren den Mangel an Fachkräften und wir diskutieren über die Frage, warum es mangelt und vor allem, wie dem Mangel begegnet werden kann. Mit dabei der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber, der Fachmann für berufliche Bildung Volker Born, die Expertin für Pflegeberufe Christel Bienstein. Wir haben gehört, die Rolle der Medien ist nicht unwesentlich. Wir haben gehört, dass Berufsorientierung in der Schule nicht unwesentlich ist. Und bei der Schule sollten wir, glaube ich, noch mal einen Moment verweilen. Es hört man ja immer wieder von Arbeitgebern in vielen Branchen, dass sie Auszubildende bekommen oder sich junge Menschen bei ihnen bewerben, die im Grunde nicht ausbildungsfähig sind. Sie beklagen sinkendes Bildungsniveau, gleichzeitig wachsen die Anforderungen, das Stichwort Digitalisierung fiel schon. Was läuft da in der schulischen Bildung aus Ihrer Sicht falsch?
Ein Punkt, den wir kennen aus unserem schulischen System, ist, dass die soziale Herkunft eine enorm starke Rolle spielt. Also die schulischen Ergebnisse von jungen Leuten aus entsprechend Familien von starker sozialer Herkunft, die sind immer deutlich besser. Andere drohen leicht abgehängt zu werden. Das hängt häufig auch stark mit Sprachfähigkeiten zusammen. Also wenn die Unterstützung im Elternhaus nicht hinreichend da ist, dann können heutzutage häufig auch die Schulen das Ganze nicht mehr hinreichend abfangen. Und das ist etwas, das müssen wir dringend ändern. Denn diese Situation, die kennen wir seit langem und die wird sich nicht automatisch auflösen. Also wir werden in Zukunft eher noch mehr junge Leute kriegen, deren Muttersprache Deutsch nicht ist. Und wir werden die auch brauchen. Und um da wirklich deutlicher voranzukommen, brauchen wir eine stärkere Unterstützung von schulischer Seite. Das bedeutet also auch an die Nachmittage denken. Das bedeutet, eine Stunde Förderunterricht in der Woche löst diese Probleme einfach nicht, sondern diese Unterstützung muss viel umfassender ausfallen. Dann haben wir tatsächlich noch deutliche Potenziale, denn wir müssen sehen, es hakt und hapert einfach an allen Ecken und Enden. Also es wird uns nicht reichen, wenn wir die berufliche Bildung gegenüber der akademischen wieder attraktiver machen. Das sollten wir tun. Aber wir sind auch angewiesen auf die Potenziale von all denjenigen, die es im Moment noch nicht mal in die berufliche Bildung schaffen. Und da können wir von vornherein die Bedingungen schon ganz, ganz stark verbessern, damit dann die Anforderungen auch wirklich da sind und erfüllt werden und dann auch erfolgreich eine Ausbildung absolviert werden kann.
50.000 Mädchen und Jungen verlassen jedes Jahr die Schule ohne jeglichen Abschluss. Man brauchte mehr Unterstützung, haben wir jetzt eben schon gehört. Aber entsprechende Unterstützungssysteme, wenn es das Elternhaus nicht leisten kann, die brauchen natürlich wieder Fachkräfte, Personal, Lehrer, Sozialarbeiter, Psychologen, womit wir wieder beim Thema wären. Aber man könnte natürlich auch sagen, strukturell, Herr Born, es muss eine Stärkung jener Schulform geben im Vergleich zum gymnasialen Abschluss, Abitur?
Ich glaube, es muss eine Stärkung aller Schulformen geben. Gerade Corona hat in vielen Bereichen, ob das in der Wirtschaft ist, ob das in der Schule ist, gezeigt, dass wir natürlich auch strukturelle Defizite haben. Und wenn wir uns mal anschauen, dass wir in Deutschland über 180 Schulausfalltage in den ersten beiden Corona-Jahren hatten und im Vergleich dazu in Schweden und Frankreich waren es 50 beziehungsweise noch weniger Schulausfalltage, dann müssen wir uns dringend ehrlich machen, und zwar ohne, dass wir uns gegenseitig kritisieren oder den schwarzen Peter zuschieben, dass ein solcher Ausfall von Schulzeiten natürlich bedingen muss, dass wir die Schüler und Schülerinnen auch unterstützen müssen. Wir nehmen auch vor Corona schon wahr, dass wir viel mehr während der Ausbildung in die Vermittlung von Grundkompetenzen, also Mathematik, Deutsch, mit rein investieren müssen. Aber ich glaube, wir müssten uns darüber zusammensetzen, wie wir den Übergang zwischen allgemeinbildender Schule und Ausbildung besser gestalten können und die Schüler und Schülerinnen einmal bei der Auswahl, wie treffe ich den richtigen Beruf, aber auch bei den entsprechenden Kompetenzen bestens vorbereiten.
Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man nochmal guckt, wir haben ja den europäischen Qualifikationsrahmen und da fängt es ja im Grunde mit der Stufe 1 an, wo Personen nur kurzfristig angeleitet werden. Ich würde auch immer wieder empfehlen, dass schon ab dem 8. Schuljahr zum Beispiel soziale Stunden gegeben werden. Das hat sehr schön in Arnsberg geklappt, dass die Kinder sich ein Feld suchen konnten, wo sie sich engagieren, einmal in der Woche für 2 Stunden. Und das könnte genauso gut auch im Sanitärfachhandel sein, das könnte im Elektrofachhandel sein, aber es kann auch im sozialen Bereich sein. Und damit haben sie dann einfach einen deutlicheren Einblick, als wenn sie nur ihr Praktikum machen, in zum Beispiel bei einer Friseurin oder in irgendeinem anderen Bereich. Sie könnten das breiter anlegen, weil sie das ab dem 8. Schuljahr dann regelmäßig und auch in verschiedenen Bereichen machen können. Und dass man sehr gut aufzeigt, dass man jederzeit in einen Beruf einsteigen kann, auch wenn man nicht gleich in Gesellenbrief oder zum Beispiel Pflegefachperson wird, sondern dass es darunter auch Möglichkeiten gibt, Abschlüsse zu erlangen. Und ich glaube, das wäre etwas, was auch diesen jungen Menschen helfen würde, die Angst davor nehmen würde, in einen Beruf einzusteigen, der ihnen vielleicht zu schwierig erscheint.
Eine Frage an den Arbeitsmarktfachmann Professor Weber. Würden Sie sagen, dass an der Schule zu wenig Gewicht gelegt wird bei der schulischen Bildung auf handwerklich Praktisches und dass dadurch bestimmte Talente ausgebremst werden, teilweise schon sehr, sehr früh ausgebremst werden, weil eben dieses Gewicht eher auf, sagen wir, akademischen liegt?
Also akademisch in der Schule oder gar in der Grundschule, das würde ich vielleicht als Wort übertrieben finden, aber der Punkt ist schon klar. Der effektive Weg, da weiterzukommen, ist, glaube ich, über eine häufigere und intensivere Kopplung wirklich auch mit der Praxis. Ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, den Werkenunterricht in der Grundschule auszuweiten und ähnliches. Das sollen wirklich Pädagogen sagen. Das sage ich Ihnen nicht als Arbeitsmarktforscher. Aber diese Kopplung mit der Praxis, um mal wirklich reinzuschauen, um die Erfahrungen zu sammeln, um die Hürde zu überwinden, um mal Lunte zu riechen und irgendwo ranzukommen, das ist das Entscheidende. Denn häufig steht man doch vor so einer großen Hürde, vor einem Entscheidungsberg, ist sich sowieso grundsätzlich in jungen Jahren dann oft noch nicht richtig sicher. Und dann geht man zur Berufsberatung, aber auch da wird ja sozusagen in Anführungsstrichen nur geredet. Also richtig mal reinschauen, das ist schon wertvoll. Und das geht übrigens auch in beide Richtungen. Also wir haben zum Beispiel ja auch in Corona jetzt gesehen, was für Schwierigkeiten in vielen Schulen mit der Digitalisierung bestanden. Auch da können wir vielleicht mit einer Kopplung oder, wie ich es mal vorgeschlagen hatte, mit Patenschaften von regionalen Betrieben schon Fortschritte erreichen. Denn da sind ja häufig Leute da, die sich mit Digitalisierung, mit IT auskennen und so eine Schule auch mal ein bisschen mit an die Hand nehmen können, was für attraktive Sachen, auf welche Art und Weise man Software, Hardware und so weiter machen könnte. Also so eine Kopplung, die kann schon viel bringen.
Unser duales Ausbildungssystem ist vielfach beneidet in der ganzen Welt. Es war zumindest mal so. Mittlerweile mehren sich die Stimmen derjenigen, die sagen, es hat erhebliche Schwachstellen. Wo würden Sie diese sehen?
Also ich glaube nicht, dass wir von erheblichen Schwachstellen sprechen sollten, weil dann machen wir genau den Fehler, über den wir die ganze Zeit reden, nämlich wir reden die berufliche Bildung schlecht. Ich glaube, dass wir Entwicklungspotenziale haben, um den Punkt Attraktivität an diesem Punkt anzusetzen. Und einige Punkte sind eben hier in dieser Runde auch mehrfach genannt worden. Der eine Aspekt ist ein flexibler Zugang in die berufliche Bildung mit entsprechenden Unterstützungsstrukturen. Ein weiterer Punkt, der genannt worden ist, ist der Aspekt, während der Ausbildung schon mit Zusatzmodulen den ersten Schritt in die Fort- und Weiterbildung zu gehen. Was wir merken, wir machen seit vielen Jahren im Handwerk eine Image-Kampagne und befragen dort auch über FOSA und wir merken, dass die Weiterbildung im Handwerk nicht bekannt ist. Der Meister ist ein Begriff, aber was darüber hinaus möglich ist, dass man Karrierewege gestalten kann, das ist nicht bekannt. Und ich glaube, da müssen wir viel stärker noch investieren, um sehr früh zu sagen, weil Jugendliche wollen nicht hören, ich fange mit einer Ausbildung an und damit ist mein Endpunkt schon erreicht, sondern wir müssen ihnen vermitteln, mit der Ausbildung ist der erste Start in den Berufen, die Karriere und da müssen wir auch zeigen, was sind denn nach der Ausbildung Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter. Ich glaube, das sind Potenziale, in die wir einsteigen müssen, um darüber die Attraktivität zu steigern.
Wir haben ein sehr, sehr gutes neues Gesetz für die Pflegeausbildung bekommen, wo man also im Grunde generalistisch ausgebildet wird und man kann sofort, das wird auch mitvermittelt in der Ausbildung, man kann darauf sich weiter qualifizieren, zum Beispiel im Bereich der Onkologie oder im Bereich der Begleitung von sterbenden Patienten, im Bereich der psychiatrischen Pflege. Da gibt es viele Angebote und das muss, glaube ich, auch gut wirklich nach außen getragen werden. Also etwas, was natürlich auch, wo man auch aufpassen muss, ist natürlich in der Pflege, ähnlich wie bei den Erziehern, dass es häufig als ein Frauenberuf gesehen wird. Und ich hatte ja schon berichtet, also jetzt nimmt die Zahl derjenigen zu, die als junge Männer auch in diesen Beruf einsteigen, weil sie erkennen, dass es wesentlich mehr ist, als nur jemand zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme zu unterstützen, sondern dass es ganz viel mit komplexer Tätigkeit zu tun hat. Man muss viel über Medikamente wissen, man muss ganz viel wissen, wie man Patienten wirklich motiviert, bestimmte Dinge zu tun, gerade in der psychiatrischen Versorgung etc. Ich glaube, der Beruf als solches und die Ausbildung ist sehr gut, aber es muss eben aufgezeigt werden, was kannst du danach noch machen? Und nicht jeder möchte etwas danach machen. Es kann auch das Negative eintreten, dass jemand Angst hat, er müsste sich immer ständig weiterentwickeln. Es gibt ja auch welche, die wollen ganz gern, die sagen dann, jetzt bin ich mit der Ausbildung fertig und jetzt bin ich eben auch fertig. Und das haben wir in der Pflege und in anderen Berufen auch.
Gehört vielleicht, Herr Born, auch dazu, dass man stärker darauf setzen muss, Teilqualifikationen zu definieren in bestimmten Ausbildungssträngen und den Erwerb dann auch zu fördern? Die Bundesagentur für Arbeit will das tun oder hat es auch schon getan und eine Bertelsmann-Studie, gerade in diesen Tagen erschienen, die besagt, dass die Unternehmen gar nicht immer unbedingt Ausgebildete mit einem vollen Berufsprofil suchen, sondern teilweise auf bestimmte Kompetenzen setzen, dass sie umgekehrt aber auch, wenn dran steht, ungelernt, erwarten, dass es trotzdem einige Kompetenzen gibt. Auf diese Art und Weise könnte man verhindern, dass so viele, jeder siebte ist es mittlerweile Deutschland, seine Ausbildung ohne Abschluss abbricht.
Ja, Teilqualifikationen können eine Maßnahme sein. Ich würde jetzt aber unterscheiden, weil Sie haben zum einen angesprochen, Arbeitskräfte, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die mit bestimmten Teilen von Tätigkeiten schon in den Arbeitsmarkt einsteigen können. Dafür sind aber Teilqualifikationen nicht unbedingt sinnvoll. Dafür gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Kursen, die auch die BA fördert, womit man das seit vielen Jahren auch schon gestalten kann. Einen schnellen Einstieg in eine Qualifikation, sodass Sie sich zum Beispiel im Supermarkt an die Kasse stellen können und die Kasse bedienen können. So etwas gibt es schon lange. Teilqualifikationen sind ja in der Regel daran orientiert an dem Ausbildungscurriculum. und haben eigentlich das Ziel, an diesem vollen, ich will mal so nennen, vollen Beruf sich entlang zu hangeln. Deswegen werden Teilqualifikationen auch entsprechend gestaltet, dass sie, wenn man sie alle gesammelt hat, dann auch den vollen Beruf machen kann und in eine sogenannte externen Prüfung, das ist eine gesonderte Prüfung, aber mit dem gleichen Abschluss wie mit einer Ausbildung auch abschließen kann. Also sehr flexibel, sodass sie entscheiden können, sie machen das vollständig oder machen es nicht vollständig. Aber die Orientierung ist schon dann auch an dem vollständigen Beruf.
Was auch immer wir jetzt tun, an welcher Stellschraube auch immer wir drehen, Bildung, berufliche Bildung, duales System und so weiter, es wird nicht reichen. Wir werden 400.000 bis 500.000 Menschen aus dem Ausland brauchen, die zu uns kommen, sagt die Bundesarbeitsagentur, um hier bei uns zu arbeiten. Die Bundesregierung hat gerade in dieser Woche eine Weiche oder mehrere Weichen gestellt, um Arbeitsmigration nach Deutschland zu erleichtern. Werden da aus Ihrer Sicht die richtigen Weichen gestellt? Werden so mehr Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen oder die, die schon hier sind, bei uns arbeiten können?
Also wir hatten ja schon von der Großen Koalition das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Da waren durchaus Punkte drin, die wirklich in die richtige Richtung gingen, die vielleicht noch nicht der endgültige und ganz große Wurf waren, aber die in die richtige Richtung gingen, auch gerade, dass Menschen mit mittlerer Qualifikation und nicht nur mit akademischer Qualifikation dann entsprechend zuwandern können. Jetzt die neuen Planungen in Richtung Punktesystem, die haben durchaus auch ihre Vorteile. Also da wird es auch weitere Fortschritte geben. Ich denke, der Punkt ist an sich auch erkannt und wir werden in der Tat ohne Zuwanderung nicht auskommen.
Warte,
Wir
ganz kurz, wir
müssen.
müssen kurz dazwischen sagen, Punktesystem heißt.
Das Punktesystem orientiert sich an den persönlichen Voraussetzungen. Es orientiert sich nicht an der, also normalerweise nicht an der aktuellen Arbeitsmarktlage. Das wäre das Prinzip, das bis vor einigen Jahren noch bestand, nämlich man kann vor allem in Engpassberufen zuwandern. Mittlerweile sind wir aber in einer Situation, wo irgendwie fast alles Engpassberuf ist und wir müssen auch einfach sehen, Arbeitsmarktsituationen können sich auch ändern. Also wenn man heute in einem Engpassberuf zuwandert, dann ist der vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr Engpassberuf, sondern irgendwas anderes. Wir haben einen gravierenden strukturellen Wandel. Das heißt, Zuwanderung exklusiv, je nach ganz aktueller Arbeitsmarktlage, das ist keine langfristige Zuwanderungspolitik, sondern wir müssen vernünftig schauen, welche Voraussetzungen, welche Qualifikationen werden da mitgebracht, welche eigenen Fähigkeiten und welche Entwicklungspotenziale und dann eine offene Zuwanderungspolitik betreiben. Das ist der richtige Weg. Dafür kann ein Punktesystem ein Weg sein, aber es ist auch nicht unbedingt alleine der große Wurf, denn auch ein Punktesystem setzt halt bestimmte Anforderungen. Bisher war es so, jede dieser Anforderungen für sich musste erfüllt sein, nur dann ging es. Und im Punktesystem ist es eben eine Kombination, da können Sie das eine durch das andere stärker ausgleichen. Der wesentliche Punkt ist, das deutsche Qualifikationssystem ist schon eine entscheidende Hürde, aber natürlich auch eine entscheidende Stärke. Nämlich viele ausländische Qualifikationen, Kompetenzen passen da nicht ohne weiteres rein. Also es kommt darauf an, eine wirklich umfassende Serviceleistung zu haben für eine Anerkennung von beruflichen Abschlüssen, zu schauen, welche Kompetenzen sind da und wenn dann etwas fehlt, dann auch gleich proaktiv das anzubieten, das nachzuqualifizieren. Und damit sind wir wieder bei dem, am Ende sollte das Ziel wirklich eine vollwertige Qualifikation sein, aber wir müssen dann, glaube ich, flexibler denken, weil die Menschen, die zu uns kommen, eben anders gelagerte Kompetenzen mitbringen. Und da müssen wir in der Lage sein, die wirklich offen nach Gleichwertigkeitskriterien anzuerkennen und dann auch so gezielt berufsbegleitend ergänzen zu können, dass die Menschen dann in Deutschland auch ihr Potenzial abrufen können. Denn das ist zu oft noch nicht so. Viele Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Deutschland arbeiten unter den Möglichkeiten, die ihre Kompetenzen eigentlich hergeben würden. Also da ist noch was drin für uns.
Nur ist dieses Punktesystem im Moment noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das soll kommen. Im Moment steht aber erstmal auf dem Plan, so hat es die Bundesregierung vorgestellt, muss das Parlament noch verabschieden, dass es zum Beispiel ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht geben soll für die Menschen, die schon hier sind. Und zwar seit mindestens 5 Jahren in Deutschland leben und für ihren eigenen Unterhalt aufkommen können. Das sind in der Regel Geflüchtete. Ist es richtig und ist es auch der richtige Weg, zu versuchen, an das Potenzial von Geflüchteten für den Arbeitsmarkt stärker heranzugehen?
Also ich halte das für sehr wichtig. Wir haben zunehmend ja wirklich junge Menschen bei den Geflüchteten, die im Grunde gezwungen sind, nicht berufstätig zu sein und abzuwarten, ob sie ein Anerkennungsverfahren erfolgreich durchlaufen können. Und ich glaube, dass da eine hohe Bereitschaft besteht, sich wirklich zu integrieren und einen Beruf zu erlernen. Wir haben in der Pflege es mehrfach gehabt, dass sogar im zweiten Ausbildungsjahr oder im dritten Ausbildungsjahr einer, der geflüchtet war und in der Ausbildung sehr qualifiziert mitwirkte, schon Deutschkenntnisse hatte etc., aus dem Unterricht herausgeholt wurde und in das Abschiebeverfahren gebracht wurde. Was wir uns wünschen, ist natürlich, dass die, die schon hier sind, auch das Angebot bekommen, zum Beispiel auch in der Pflege aktiv zu werden. Wir haben ja wirklich unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Niveaustufen, wo man tätig werden kann. Es muss natürlich schon eine Bereitschaft bestehen, wirklich mit Menschen sehr sozial umgehen zu wollen. Aber wir sind etwas vorsichtig, wenn man aktiv nach Mexiko oder nach Ungarn oder Bulgarien geht, weil die Kollegen, die dort als Pflegende arbeiten, sind schon eine Minderheit. Und wir haben viele Länder auf der Welt, die einen Mangel an Pflegefachpersonen haben. Da gibt es einen internationalen Berufsverband, der gezielt auch darauf hinweist, dass das ethisch nicht in Ordnung ist, wenn wir aus Ländern Menschen abwerben, die selber unter einem Pflegepersonalmangel leiden. Aber die schon hier sind, also das fände ich ganz toll, wenn die noch mehr Unterstützung erfahren würden und vor allen Dingen auch die Einrichtungen mehr Unterstützung erfahren, weil es doch sehr aufwendig ist, jemanden wirklich gezielt in den Beruf zu integrieren.
Ich kann die Beispiele bestätigen und ergänzen, dass Auszubildende aus dem Handwerk während der Ausbildung abgeschoben worden sind. Deswegen hatten wir uns schon vor 3 Jahren für die 3+2-Regel stark gemacht, dass man eben 3 Jahre Ausbildung absolvieren kann und dann noch 2 Jahre Arbeitstätigkeit aufnehmen kann. Ich glaube aber im Großen und Ganzen, wir müssen wirklich 2 Stränge fahren, das inländische Erwerbspotenzial stärken und die Migration mit in den Blick nehmen. Und will einen Punkt vielleicht an der Stelle noch ergänzen, der mir sehr oft ein wenig zu gering in der politischen Debatte mit berücksichtigt wird. Wir müssen auch die soziale Integration mit berücksichtigen. Wir haben viele Erfahrungen damit gemacht. Vor der Flüchtlingsentwicklung haben wir mit einem Programm, das hieß MobiPro EU, Jugendliche aus europäischen Staaten, wo eine hohe Jugendarbeitslosigkeit war, nach Deutschland eingeladen, eine Ausbildung zu machen. Wir haben da mit vielen angefangen und mit wenig geendet, weil viele die soziale Integration nicht mit absolvieren konnten. Und aus solchen vielen Projekten müssen wir an der Stelle auch lernen.
Man sieht sowas auch wirklich in der Wanderungsstatistik. Wenn wir über Migration reden, dann verstehen wir normalerweise Zuwanderung darunter. Aber Abwanderung ist ja auch ein Punkt. Und unsere Abwanderungsquote von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft beträgt 10%. Also jeder 10. pro Jahr geht wieder. Und mit so einem hohen Wert werden wir unsere demografische Schrumpfung kaum abfangen können. Also die Integration in den Arbeitsmarkt, die verbessert werden kann, und die soziale Integration, die spielt eine ganz wesentliche Rolle, damit wir, wenn sich Menschen einmal für Deutschland entscheiden, dann auch wirklich für diese Menschen und für unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft das Beste und das meiste daraus machen können. Also Fluchtmigration ist natürlich keine Arbeitsmigration und genau daher kommen ja auch die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen. Aber wenn die Menschen dann erstmal da sind, dann sollen wir nach mehreren Jahren natürlich unbedingt das Beste daraus machen. Und die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten, die jetzt so Mitte der 2010er zu uns gekommen sind, die ist bis Corona durchaus gut vorangegangen. Aber wir haben halt auch gesehen, häufig in den meisten Fällen waren es dann Helferjobs und nicht die qualifizierten Tätigkeiten. Also wenn man da noch mehr Perspektive schafft, dann geht auch noch mehr durchaus für Ausbildungsberufe.
Ich möchte zum Schluss das Stichwort inländisches Erwerbspotenzial heben, nochmal aufgreifen. Was wäre von Staats wegen da noch sinnvoll, um dem Arbeitskräftemangel und dem Fachkräftemangel vor allen Dingen zu begegnen? Müsste man zum Beispiel ans Renteneintrittsalter herangehen?
Wir haben vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe einen Pflegeberufe-Gratifikationsschein entwickelt. und fordern damit die Politik auf, dass die Kollegen, die seit 10 Jahren im Pflegeberuf tätig sind und über 50 Jahre alt sind, eine 35-Stunden-Woche haben, dass sie zusätzliche Urlaubstage bekommen und vor allen Dingen, was wir ganz häufig von den Kollegen hören, ihnen werden häufig Rehabilitationsmaßnahmen oder Kuren verweigert. Und die müssen sehr darum kämpfen. Und wir wissen, dass der Pflegeberuf besonders durch Krankheiten auch, also die Krankheitsquote und Krankheitstage sind im Pflegeberuf wesentlich höher als in anderen Berufen. Und wir würden uns natürlich auch wünschen, dass die Kollegen im Grunde zusätzliche Rentenpunkte erwerben können, wenn sie im Beruf wirklich verbleiben und nicht aussteigen.
Aber man muss vielleicht auch, Herr Weber, an das Renteneintrittsalter herangeben und es anheben, auf 70 beispielsweise.
Jetzt kommt wieder der Hammer, die 70. Jetzt mal ganz,
Flexibilisieren vielleicht. Einige, die
jetzt.
länger wollen, länger dürfen, andere, die nicht länger können, früher
Ja,
gehen
das
lassen.
ist eine Debatte. Länger dürfen. Es dürfen an sich ja jetzt schon alle länger und man bekommt sogar Zuschläge in der Rente dafür, wenn man länger bleibt. An sich wird über die mittlere Frist das Renteneintrittsalter noch steigen. Also die Lebenserwartung steigt, die Zahl der gesunden Jahre steigt. Aber jetzt mal ein Stück weniger global. Da müssen wir mal genauer und näher hinschauen. Frau Bienstein hat gerade Tätigkeiten beschrieben und Bedingungen, unter denen das wahrscheinlich nicht immer so ohne weiteres möglich ist, beziehungsweise wo man von langer Hand geplant vorher dafür sorgen muss, dass ein höheres Alter im Beruf dann auch überhaupt erreicht werden kann. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, wie kann man vorher schon Gesundheitsmanagement betreiben, Arbeitsbedingungen gestalten? Welche Tätigkeiten kommen in bestimmten Berufen für Ältere dann vor allem noch in Frage? Und wie kann ich die Menschen dahin entwickeln? Beides muss also Hand in Hand gehen. Immer nur die Keule 70 reicht nicht, sondern man braucht dann auch wirklich das Konzept, wie man das denn überhaupt erreichen kann.
Ich kann das jetzt ja nur zu dem Pflegeberuf sagen, aber wir haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur beruflich pflegen, sondern auch ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Weil wenn sie Geschwister sind, drei Geschwister und Mutter wird pflegebedürftig, dann ist klar, dass Rita die Pflege übernimmt, weil sie Krankenschwester ist. Und dann rutschen die in die Pflegesituation auch noch in der Häuslichkeit. Und das führt dann zu Teilzeit und Teilzeit heißt weniger Rente. Und das ist ein ganz großes Problem, dass Pflegende, wir haben über 50% Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, viele davon, weil sie Pflegeaufgaben zu Hause wahrnehmen.
Wir brauchen entsprechende konzeptionelle Mitüberlegungen. Ich will ein Beispiel nennen, mit dem wir uns schon auch länger beschäftigt haben. Wie gehen wir insbesondere in den Bauberufen damit um, wenn mit fortschreitendem Alter man bestimmte Tätigkeiten nicht mehr vollführen möchte? Können wir dort mit einem Personalentwicklungsplan arbeiten? Jetzt haben wir im Handwerk eine durchschnittliche Mitarbeitergröße von 5 bis 10 Personen. Das heißt, da kann man nicht nur innerhalb des Betriebes schauen, sondern muss über die Betriebe hinweg schauen. Und da bedarf es dann entsprechender Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, um die Betriebe dabei anzuleiten und zu helfen, wie man dann zum Beispiel den Dachdecker, die Dachdeckerin in anderem Verwendungskontext mit überführen kann, sodass das auch länger vollzogen werden kann. Und dann ist das, glaube ich, auch möglich.
Damit sind wir fast am Ende dieser Diskussion. Ich würde ganz zum Schluss gerne von Ihnen allen noch in höchstens 2 Sätzen gesagt bekommen, was ist für Sie die allerwichtigste Maßnahme jetzt, um dem Facharbeitermangel zu begegnen?
Ich werbe dafür, dass wir uns der beruflichen Bildung stärker widmen müssen und plädiere dabei für eine Bildungswende, die im Bund, aber auch in den Ländern dringend angeraten ist.
Also ich finde ganz wichtig, dass die Kollegen das ausüben können, was sie wirklich gelernt haben, wofür sie angetreten sind in dem Beruf und dass sie dafür auch die Verantwortung übernehmen dürfen für das, was sie alles können.
Ich würde im Grunde den Sog vom Arbeitsmarkt als ganz entscheidend sehen. Also wir spüren im Moment an allen Ecken und Enden die Knappheit und den Mangel, aber das bringt auch einen starken Sog vom Arbeitsmarkt, den wir nutzen können, um Bewegung in die Bildung zu bringen, um Bewegung in die Zuwanderungspolitik zu bringen, um Bewegung in die Arbeitsbedingungen zu bringen. Also das ist auch einfach eine Riesenchance, die wir damit haben.
Über den Mangel an Fachkräften und über die Frage, warum es mangelt und wie sich der Mangel beheben lässt, diskutierten der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber, der Fachmann für berufliche Bildung Volker Born und die Expertin für Pflegeberufe Christel Bienstein. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.